Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17a. Wir machen also Fortsetzung heute mit dem Gebet des Apostels Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wir haben vorhin das Schöne und das ist ja noch wichtiger als schön, das sehr inhaltsreiche Lied von Bogatski gesungen. O Vaterherz, du Licht und Leben, o treuer Hirt Immanuel, nur dir hab ich mich übergeben, nur dir gehöret Leib und Seele. Man hat es etwas verändert, vielleicht haben wir es noch im Gedächtnis, o Gottes Sohn, so heißt es. Nun hat sich Bogatski ja sicherlich etwas dabei gedacht, als er dichtete, o Vaterherz. Er beschreibt hier den treuen Hirten, unseren Herrn Jesus Christus, Immanuel, als Vaterherz im Sohn. In unserem Herrn Jesus Christus offenbart sich das Vaterherz Gottes. Am Kreuz, im Leiden und Sterben Jesu um unserer Sünde willen, werden wir von Gottes unendlicher Vaterliebe und Fürsorge umschlossen. Würden wir das nur immer wieder recht bedenken, welch einen Freimut und welch eine Zuversicht im Gebet würde uns das schenken. Paulus betet, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und nun geht es heute Morgen um den Inhalt dieses Gebetes. Speziell um den ersten Teil, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Es geht also um das Gebet, um Kraft für die Glaubensgeschwister in Ephesus. Wir haben sicherlich schon dem einen oder anderen einmal Kraft gewünscht für die bevorstehende Woche oder für eine spezielle, besonders schwierige Aufgabe oder auch für ein ganzes neues Lebensjahr. Und dabei sind wir uns oft nicht dessen bewusst, was das konkret beinhaltet. Ist damit gesundheitliche Kraft gemeint, Kraft für den Leib, für die Nerven, mentale Kraft, verstandesmäßige Kraft oder vielleicht auch geistliche Kraft? Und wenn Paulus hier für die Geschwister, für die Glaubensgeschwister in Ephesus betet, dann können wir mit Bestimmtheit sagen, dass er darunter geistliche Kraft verstanden hat. Überhaupt finden wir in seinen Briefen ausschließlich Gebete, die die geistlichen Bedürfnisse der Gemeinde betreffen. Und das entspricht ja auch dem Muster des Vaterunsers. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da geht es um eine geistliche Bitte. Es betrifft Gott selbst. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist also dem Apostel Paulus immer wieder das Hauptanliegen. Das bedeutet nicht, dass ihm das leibliche Wohlbefinden der Gläubigen gleichgültig wäre oder dass er niemals dafür gebetet hätte. Das war auch den anderen Aposteln nicht gleichgültig. Wenn wir einmal ein Wort aus dem dritten Johannesbrief lesen, da schreibt Johannes an einen Mann namens Gaius, der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, leiblich gesund, so wie es deiner Seele gut geht. Ich möchte gerne, dass du auch körperlich, leiblich gesund bist, genauso wie es deiner Seele gut geht. Wir sehen also, dem Apostel Johannes war das nicht egal, ob dieser Gaius leiblich gesund war oder nicht. Und so finden wir es auch beim Apostel Paulus im Philipperbrief, im 2. Kapitel, da geht es um einen Mann namens Epaphroditus, ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, einer aus den Reihen der Philipper, die ihm dort gedient haben. Und von ihm heißt es hier, und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Dieser Mann war also sterbenskrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, so schreibt der Apostel Paulus. Und das bedeutet doch ganz gewiss, dass er auch um leibliche Gesundheit, um Genesung für diesen Mann, für diesen Bruder im Herrn gebetet hat. Also das leibliche Wohl der Glaubensgeschwister war dem Apostel Paulus nicht gleichgültig. Im Gegenteil. So lesen wir es übrigens auch im Jakobusbrief. Ein ganzer Abschnitt ist der Glaubensheilung, der Krankenheilung gewidmet. Und doch Priorität hatten für Paulus die geistlichen Bedürfnisse der Gläubigen. Und das sollte bei uns auch so sein. Das sollte oben anstehen. Die geistlichen Bedürfnisse der Kinder Gottes, der Gemeinde. Dann eben auch alles andere unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes. Wenn mir die geistlichen Bedürfnisse das Entscheidende sind, für mich persönlich und auch für andere, dann kann ich auch die anderen Bedürfnisse, um die ich beten darf, um deren Stillung ich beten darf, dann können sie recht eingeordnet werden unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes. Hier also in diesem Abschnitt, in diesem Gebet des Apostels Paulus, geht es um Kraft für den inneren Menschen. Noch einmal, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Gottes Wort unterscheidet zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. Lesen wir es im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Die Bibel unterscheidet also zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen. Zum äußeren Menschen gehört eben sein Leib, auch der Verstand, der Wille, die Emotionen des Menschen. Und dieser äußere Mensch unterliegt der Vergänglichkeit, wie alles Sichtbare in dieser Welt. Natürlich kann dieser äußere Mensch sich auch immer wieder regenerieren. Er kann mit neuer Kraft ausgestattet werden. Er kann genesen von einer Krankheit. Und das sind alles wunderbare Geschenke Gottes, für die wir sehr dankbar sein dürfen. Das ist ja auch der Sinn einer Ruhezeit, eines Urlaubes, der Ferien. Die Seele, wie man so schön sagt, baumeln zu lassen, sich zu entspannen, um Kraft für die kommenden Aufgaben zu tanken. Wie es jemand mal formuliert hat, der Bogen kann nicht immer gespannt sein. Das ist halt so. Wir brauchen für unseren äußeren Menschen immer wieder Zeiten der Ruhe, der Erholung. Und dennoch können wir auf Dauer die Verschleißerscheinungen unseres äußeren Menschen nicht verhindern. Der Zerfall geschieht bei dem einen früher, bei dem anderen später, bei dem einen langsamer, bei dem anderen schneller. Das ist ganz unterschiedlich, doch für alle gilt dasselbe, nämlich, dass unser äußerer Mensch, wie Paulus es hier formuliert, verderben wird. Er steht eben unter dem Gericht der Vergänglichkeit. Du wirst mit Sicherheit sterben, wenn du nicht gehorsam bist. Das waren die Worte Gottes an Adam, mit Sicherheit werdet ihr sterben und der Tod, der leibliche Tod, trat zwar nicht sofort ein, aber irgendwann war es dann soweit. Und auch für uns wird es irgendwann soweit sein, dass man unseren Leib in die Erde legen wird. Das ist eben nicht zu verhindern, auch wenn man sich in unserer Zeit mehr und mehr Mühe gibt, auch das Geheimnis des Alterungsprozesses zu lüften und den Menschen irgendwann einmal unsterblich zu machen. Ja, das wird ihm nicht gelingen. Das wird Gott nicht zulassen. Der Sündesold ist der Tod. Und das betrifft eben auch den äußeren Menschen, zunächst einmal den Leib des Menschen. Das Gebet des Paulus ist nun nicht auf den äußeren, sondern auf den inneren Menschen gerichtet. Und dieser innere Mensch, den die Bibel auch als Geist bezeichnet, ist, solange ein Mensch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und in ihm, in Jesus und durch ihn, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz Vergebung seiner Sünden empfangen hat, tot. So lesen wir es im Brief an die Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, also geistlich tot. Darum sagt der Herr Jesus einmal in einem bestimmten Zusammenhang, lasst die Toten ihre Toten begraben, die geistlich Toten, ihre leiblich Toten begraben. Da ging es um eine ganz spezielle Situation. Er spricht also von geistlich Toten. Paulus spricht auch davon. Wir waren tot in Sünden und Übertretung. Dieser geistliche Tod ist also eingetreten, als die beiden ersten Menschen von Gott abfielen. Die Verbindung zu Gott riss ab, war keine Gemeinschaft mit Gott mehr möglich, im Geist und in der Wahrheit. Das ist das große Problem in unserer Welt, dass der Mensch geistlich tot ist. Und das Schlimme ist, er weiß gar nichts davon. Er weiß auch gar nicht, dass er ein Geisteswesen ist, dass er von Gott dazu geschaffen ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm kommunizieren zu können, mit ihm sprechen zu können oder hören zu können auf das, was Gott ihm zu sagen hat. Das ist alles typisch für den geistlich toten Menschen, dass er gar nichts davon weiß. Seit jener Zeit also ist jeder Mensch von Natur aus geistlich tot und darum muss er von Neuem geboren werden. Das ist der Grund, warum Jesus zu Nikodemus sagte, Nikodemus, du bist ein sehr gelehrter Mann, aber du musst von Neuem geboren werden. Deine Bildung, deine religiöse Bildung und all das andere, das wird dir nichts nutzen in deinem Verhältnis zu Gott. Das ist schön und gut, aber es wird dir nicht helfen, eine Verbindung zu dem lebendigen Gott zu haben, sondern du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Du wirst nicht hineinkommen, du wirst es nicht sehen. Du wirst außen vor bleiben müssen. Auch als ein Gelehrter in Israel, ein angesehener Gelehrter in Israel. Ist ein Mensch nun von Neuem geboren, hat er zum Glauben an Jesus Christus als den Sünderheiland gefunden, so wird sein innerer Mensch, wie Paulus es sagt, wir haben es gerade gelesen im 2. Korintherbrief, von Tag zu Tag erneuert, durch Gottes Wort, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Der äußere Mensch verdirbt mit der Zeit, der innere Mensch eines wiedergeborenen Menschen wird von Tag zu Tag durch den Geist Gottes gestärkt. Und auf diesen inneren Menschen ist das Gebet des Apostels Paulus gerichtet. Paulus betet also für wiedergeborene Menschen. Er betet nicht für Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu, für unkundige und ungläubige Menschen, sondern er betet für Menschen, die wiedergeboren sind, die neues Leben aus Gott empfangen haben. Bei denen der innere Mensch zu seiner Bestimmung gekommen ist, nämlich zum neuen Menschen, wie Paulus das an anderer Stelle bezeichnet. Menschen, die geistlich lebendig geworden sind. Der ist vom Tode, vom geistlichen Tode, so sagt der Herr Jesus, zum Leben gekommen, wer an mich glaubt. Zum geistlichen Leben. Das ist das Entscheidende. An solche richtet sich ja der Brief, den er hier geschrieben hat, und für solche Menschen betet er. Für Gläubige, für Menschen, die von Neuem geboren sind. Von oben her, so kann man auch das wiedergeben, dieses von Neuem. Von oben her, durch den Geist Gottes gewirkt. Durch das Wort Gottes, das lebendig macht. Er betet darum, dass dieser neue Mensch, dieser inwendige Mensch, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Das ist sein Gebet. Dass ihr stark werdet durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Ich denke, das ist jetzt klar, Unterscheidung zwischen dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen. Wobei der innere Mensch des Ungläubigen tot ist, der Geist des Menschen ist tot durch Sünde und Übertretungen. Wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, ist er lebendig geworden für Gott und braucht jeden Tag Stärkung durch den Geist und durch das Wort Gottes, und darum betet Paulus hier. Diesen ständigen Zufluss göttlicher Kraft haben die Gläubigen unbedingt nötig, um in dieser gottfeindlichen Welt ein Leben führen zu können, das Gott verherrlicht, das das Herz Gottes erfreut, das an seinen Wünschen orientiert ist und das Gott Frucht bringt. Dafür sind wir ja auf dieser Erde. Es wäre mal interessant, jeden Einzelnen von uns zu fragen, warum bist du eigentlich noch auf dieser Erde? Was hält dich hier noch? Ist es der Wunsch, Gott Frucht zu bringen, für Gott da zu sein und nach seinem Willen für andere Menschen da zu sein? Oder was hält dich noch hier? Wir Christen sollten uns doch freuen auf den Himmel, auf die Herrlichkeit, auf die Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel und mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Das ist doch unser Ziel, das sollte doch unsere Freude sein. Diese lebendige Hoffnung auf die himmlische Welt, was hält uns noch hier unten? Ist es einzig und allein der Wille Gottes, dass Gott uns hier hingestellt hat in diese Welt, damit wir für ihn da sind, um ihn zu verherrlichen und ihm Frucht zu bringen? Frucht ist ja für Gott da, sie ist nicht für uns da. Es ist ein Leben, in dem wir mehr und mehr umgestaltet werden, hineingeformt werden in das Bild Christi. Dieses Leben sollten wir hier in dieser Zeit und Welt führen. Dafür sind wir hier. Ein Leben, in dem die Wesenszüge Christi, so könnten wir es auch sagen, die Wesenszüge Christi immer klarer sichtbar werden. Wenn wir denken an die Frucht des Heiligen Geistes, Galater Kapitel 5, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, dann sind das die Wesenszüge unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Wesenszüge sollen durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben mehr und mehr sichtbar werden. Sie sollen also umgestaltet werden in das Bild Christi, Christus ähnlicher werden. Und da wir auch als Gläubige noch diese unselige Neigung in uns tragen, unseren angeborenen Egoismus zu pflegen, da dreht man sich nur um sich selbst, um seine Wünsche, um sein Verlangen, um sein Begehren. Und nicht für Gott und den Nächsten da zu sein, brauchen wir die Kraft Gottes, um dieses Eigenleben zu überwinden. Wir haben diese Kraft nicht in uns selbst. Wir werden nicht fertig mit unserem Egoismus. Wir werden nicht fertig mit dieser Natur, mit dieser unseligen Natur, die in uns ist, die immer nur sich selbst sucht. Forderungen stellt an Gott, Forderungen auch an andere Menschen, die immer nur begehrt für sich selbst. Tag aus, Tag ein, Tag ein, Tag aus. Wir werden damit nicht fertig. Darum ruft der Apostel Paulus aus im Römerbrief Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich elender Mensch, ich muss mich immer nur um mich selbst drehen. Ich kann gar nicht anders, bin dazu verurteilt, bin dazu verdammt. Ich kann mir noch so viel Mühe geben. Immer wieder und immer wieder macht sich mein dickes Ich bemerkbar. Wir brauchen also Kraft von außen, wir brauchen Kraft, die uns zugeführt wird. Wir müssen am inwendigen Menschen gestärkt werden, um ein Leben führen zu können, was uns von Natur aus eben nicht zu eigen ist. Ein übernatürliches, göttliches Leben. Das Leben eines Christen ist ein übernatürliches Leben. Es ist ein göttliches Leben, das wir führen. Das haben wir nicht von Natur aus und darum brauchen wir Kraft. Wir müssen gestärkt werden an unserem inneren, an unserem inwendigen Menschen durch den Heiligen Geist, damit wir dieses Leben führen können und alles überwinden können, was sich dem entgegenstellt, aus unserer eigenen Natur heraus. Und ferner brauchen wir die Kraft, den Einflüssen der gottfeindlichen, auch der religiösen Welt widerstehen zu können. Wir brauchen Widerstandskraft. Als Christen schwimmen wir gegen den Strom. Es gibt da ein schönes Kinderlied. Da heißt es, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Es ist leichter, mit dem Strom zu schwimmen, sich einfach von der Meinung der anderen treiben zu lassen, vom Zeitgeist bestimmen zu lassen. Gegen den Strom zu schwimmen, das bedeutet, dass wir Kraft brauchen. Wir Christen sind ebenso ganz anders in unserer Gesinnung und auch in unserem Denken und Handeln als die anderen Menschen in dieser Welt. Wir haben andere Maßstäbe. Wir benehmen uns nicht komisch, hoffentlich nicht, in dieser Welt, auch anderen gegenüber. Seltsam. Das nicht. Wir teilen manches mit den anderen, auch im äußeren Leben. Aber innerlich haben wir eine andere Gesinnung, die auf Gott ausgerichtet ist, durch die Neugeburt, durch die Wiedergeburt. Wir haben andere Maßstäbe. Unser Maßstab ist die Heilige Schrift, ist das Wort Gottes. Nicht die Bildzeitung oder sonst irgendetwas. Nicht irgendetwas, was in den Medien weitergegeben wird, ist unser Maßstab, sondern einzig und allein das Wort Gottes. Es ist wegweisend für uns, das Wort der Bibel. Und von daher beurteilen wir auch die Entwicklungen in unserer Zeit und Welt ganz anders als die Menschen ohne Christus und ohne das Wort Gottes. Oftmals ist es so, dass dann, wenn die Welt jubelt, auch die religiöse Welt jubelt, wir Anlass zur Trauer sehen. Das ist alles umgekehrt, wie Jesus sagt, weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Wenn die Welt lacht und sich freut oder am Ende der Zeit rufen wird, Friede, Friede, es besteht keine Gefahr, jetzt haben wir alles im Griff, dann wird das Verderben über sie kommen. Und das wissen wir als Christen, da sind wir hellwach. Da wissen wir, wo es lang geht, bei all den Friedensbemühungen in unseren Tagen auf Kosten der Wahrheit. Da wissen wir, wo das landet, wo hinein das mündet. Darüber können wir uns nicht freuen, sondern traurig sein und beten darum, dass noch manchem die Augen geöffnet werden. Dungagal hat ein schönes Büchlein geschrieben mit dem Titel Nicht umsonst vertraut. Da schreibt sie, in dieser Zeit, gemeint ist nach dem Ersten Weltkrieg, wohnte ich in einem christlichen Heim einmal einer Versammlung ernster Christen bei. Sie sahen ihre Aufgabe darin, von Gott einen Mann zu erbitten, der uns aus dem Chaos heraushelfe. Wir wissen ja, wenn wir ein bisschen zu Hause sind in der Geschichte, wie das ausgesehen hat nach dem Ersten Weltkrieg. Das war wirklich ein Chaos, was sich da entwickelt hatte. Man betete in dieser Versammlung darum, Herr, schick uns doch einen Mann, der diesem Chaos ein Ende bereitet, der uns da heraushilft. Ich war betrübt, so schreibt sie, und hätte es lieber gehabt, wenn sie das Bußgebet von Daniel 9 vorgenommen hätten. Das ist typisch auch für unsere Zeit. Die Nöte sind groß, nicht nur im persönlichen Leben der Einzelnen, sondern in der Welt überhaupt, das wissen wir. Und dann hält man Ausschau nach Hilfe. Statt dass man Buße tut und sich beugt und demütigt vor Gott und seine Sünden vor Gott bekennt. Und die Sünde ist ja immerhin doch die eigentliche Ursache dieses ganzen Chaos und der Gräueltaten in dieser Welt. Man will lieber Hilfe haben, ohne Buße zu tun. Stattdessen wurde ein Lied der Selbstverherrlichung gesungen. Ich weiß den Anfang nicht mehr, mir blieb nur die eine Zeile im Gedächtnis haften. Du lässt von den Schlechten die Guten nicht knechten. Das haben sie gesungen. Die Guten, das sind wir. Und du lässt von den Schlechten, das sind die anderen, die Guten, nämlich uns, nicht knechten. Das war das Lied, ein Lied der Selbstverherrlichung, das sie gesungen haben. Mit einem tiefen Weh, so schreibt sie, entfernte ich mich und barg den Schmerz in meinem Herzen. Tief traurig. Trotz des verlorenen Krieges saß der Hochmut ungebrochen immer noch tief im Herzen unseres Volkes. Wir erkannten die Zeit unserer Heimsuchung nicht. Darum hatte auch der Geist der Buße keinen Raum unter uns. Und man bekam ja schließlich diesen Mann, ja? Man bekam ihn tatsächlich. Aber einen Mann, der das Volk, das deutsche Volk, noch tiefer ins Elend und in die Not hineintrieb und hineinführte. Den bekam man als Antwort auf die Gebete, auf die unbußfertigen Gebete. Ihr Lieben, wie steht das mit uns selbst? Wenn Gott uns heimsucht, mit mancherlei Problemen und Nöten in Ehe, Familie, auch wenn es die Gesundheit betrifft. Wenn Gott uns heimsucht, das heißt doch, das ist doch positiv. Dann will er uns zu sich ziehen, heimsuchen. Sind wir noch offen für Buße, für Beugung vor Gott, Demütigung, dass wir sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Sind wir noch offen dafür, dass Gott hineinleuchtet in solchen Zeiten in unsere Herzen und den Finger auf wunde Stellen legen kann und uns sagen kann, hör mal, da stimmt es nicht bei dir. Da stimmt es in deinem Verhältnis zu mir nicht. Beug dich doch darunter. Ich bin so gerne bereit, dir zu vergeben. Mein Blut reinigt dich von aller Sünde. Sind wir noch, haben wir noch Raum zur Buße, wenn Gott uns heimsucht? Bei seiner Antrittsrede sagte der amerikanische Präsident Obama, wir sind eine Nation von Christen und Muslimen, Juden und Hindus und Nichtgläubigen. Er lehnte sich dabei an eine Passage aus der berühmten Rede von Martin Luther King, I have a dream, ich habe einen Traum, gehalten am 28. August 1963. In der er die Hoffnung äußerte, dass eines Tages alle Kinder Gottes, schwarze und weiße Menschen, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken, sich die Hände reichen und die Worte singen können, endlich frei, großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Zitat aus dieser Rede von Martin Luther King, worauf Obama Bezug nahm. In dieser großen Menschheitsfamilie haben alle Platz. Alle, die die Toleranz zur höchsten Tugend erklären, eine Toleranz, für die alles relativ ist und für die es die größte Sünde ist, intolerant zu sein, das heißt, sich zu einer absoluten Wahrheit zu bekennen. Auch wenn man dabei jede Gewalt gegenüber Andersdenkenden ablehnt und dem anderen das Recht zuspricht, auch seine Meinung zu vertreten. Aber man gilt als intolerant, auch wenn wir nicht gewalttätig sind. Aber wenn wir behaupten, es gibt nur einen Weg zum Heil und einen Weg des Heils, nämlich Christus, er allein ist unser Heil. In keinem anderen Namen ist das Heil. Dann sind wir intolerant. Dann sind wir Leute, die man bekämpfen muss. Hier horchen solche auf, die wiedergeboren sind, die im Buche des Lammes geschrieben sind. Sie wissen, dass das nicht die Stimme ihres guten Hirten, sondern die Stimme des Antichristen ist. Sie kennen die Stimme ihres Erlösers, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Sie wissen sich eins mit den Glaubensvätern, die im Barmer Bekenntnis bezeugt haben, ich zitiere, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ganz wichtig. Nicht irgendein Jesus, sondern der Jesus, der uns in der Heiligen Schrift bezeugt worden ist. Ja, richtig. Ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Ihr Lieben, wir erwarten das Heil für diese Welt nicht von innerweltlichen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Entwicklungen und Kraftanstrengungen, sondern von unserem wiederkommenden Herrn, wie Petrus das schreibt in seinem ersten Brief, dass wir nüchtern sein sollen, unser Vertrauen ganz auf die Gnade setzen sollen, die uns angeboten wird in der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Damit ist sein Wiederkommen gemeint, die Gnade seiner Wiederkunft. Darum umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi, wenn der Herr wiederkommen wird. Wenn er offenbar werden wird vor aller Welt, seid nüchtern. Wir brauchen Kraft, also Kraft, geistliche Kraft, um hier widerstehen zu können dem antichristlichen Geist. Wir brauchen Kraft, um Zeugen Jesu in dieser Welt sein zu können, geistliche Kraft. Auch innergemeindliche Probleme fordern die Gläubigen oft bis zum Äußersten. Probleme persönlicher Differenzen oder auch falsche Lehren, die eindringen. Darüber wird ja jetzt zur Zeit in der Bibelstunde besonders gesprochen, 2. Petrus Kapitel 2. Es ist ein Kapitel, das sich niemand aussuchen würde als sein Lieblingskapitel. Da bin ich ganz sicher, niemand von uns. Aber Petrus spricht mit großem Ernst über diese große Gefahr der Verführung für die Gemeinde Jesu. Er warnt sie mit sehr drastischen Worten, wie wir gelesen haben. Und wie viel Kraft braucht man da, um ertragen, aber auch um widerstehen zu können? Was sollen wir sagen von all den Schwierigkeiten, dem Alleinsein, mit dem manche ihre großen Probleme haben, Ehe, Familie, Beruf, überall gibt es Probleme, Schwierigkeiten. Wie nötig haben wir das Gebet des Apostels Paulus, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass wir in all diesen Situationen Gott verherrlichen können, das ist das Entscheidende. Und ein Leben führen können, das ihn ehrt und nach seinem Willen ist. Und anderen zum Segen führt. Wir brauchen Kraft. Um welche Probleme es auch immer gehen mag, eins ist uns klar, dass es in all den geistlichen Kämpfen, in denen sich die Gemeinde Jesu befindet, nicht ohne Leiden abgeht. Oft wird man im Laufe so müd und so matt, sagt der Liederdichter, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Auch die Christen in Ephesus standen in der Gefahr, müde zu werden. Und zwar wegen der Leiden des Apostels Paulus. Kapitel 3, Vers 13. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Paulus litt in der Nachfolge Jesu, um der Gemeinde willen, um ihr dienen zu können. Musste er manches Leiden, manche Not auf sich nehmen. Und die Geschwister konnten darüber müde werden. Nun, es war auch kein Aushängeschild für die vom griechischen Denken und vom griechischen Empfinden geprägte damalige Welt. Ja, da ging es um Schönheit und was das Reden angeht, mehr um Rhetorik als um die Inhalte. Das war griechisches Denken und griechisches Empfinden. Da hinein passte der Apostel Paulus nicht als Leidensfigur. Und da konnten auch die Gläubigen sehr schnell missmutig und müde werden im Blick auf die Leiden ihres Apostels, speziell des Heidenapostels. Paulus sagt, ich bitte euch, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse. Aber man kann leicht müde werden, ihr Lieben. Es gibt solche Zeiten, in denen wir angesichts des Widerstandes von außen und von innen und manchmal wegen der scheinbaren Fruchtlosigkeit unseres Zeugendienstes müde werden. Wir denken an Elia. Herr, nimm denn meine Seele, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, ich bin müde. Zieh doch endlich einen Schlussstrich. Hol mich doch zu dir. Ich möchte nicht mehr. Und da brauchen wir Kraft durch den Heiligen Geist, um auszuharren. Ergänzend dazu ein Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Paulus betet darum, dass die Gläubigen gestärkt werden mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut, zum Ausharren, drunter bleiben. Das ist ein großes Problem, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen oder wenn Zukunftsängste aufkommen. Auszubrechen aus seinem jetzigen Stand, auszubrechen, nicht drunter zu bleiben, nicht auszuharren. Das ist ja auch in den Ehen leider in unserer Zeit. Man geht dann schnell auseinander. Man ist nicht mehr bereit, die Schwächen des anderen zu tragen, zu erdulden und Liebe zu üben und sich umgestalten zu lassen. Ich spreche jetzt einmal von den Gläubigen, in das Bild Christi hinein. Sich reinigen und läutern zu lassen. Man ist nicht mehr bereit dazu. Und dann geht man lieber auseinander. Manchmal halten nur die Kinder zwei Menschen noch zusammen. Nur noch die Kinder. Man möchte sagen, besser, als wenn man auseinandergeht. Immer noch besser. Aber das darf es doch letztlich nicht sein. Ich bin ganz sicher, dass jede Ehe gerettet werden kann, wenn auch nur ein Teil, nur ein Ehepartner wirklich Buße tun würde. Unabhängig vom Versagen, vom Handeln des anderen. Es geht nicht darum, dass man darauf warten muss, dass beide einsichtig sind. Nein, es muss bei mir anfangen. Bei mir muss es anfangen. Ganz egal, wie sich der andere verhält, ganz egal, was ich an ihm auszusetzen habe, es geht darum, dass ich Buße tue über mein Versagen und meine falschen Reaktionen. Das ist das Entscheidende. Und da ist auch wieder das Verhältnis zum Herrn ganz frisch und auch die Liebe zum anderen kommt wieder durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Aber das nur mal so am Rande, ja, weil es hier um das Ausharren geht, Geduld und Langmut. Dazu brauchen wir Kraft aus der Höhe seiner herrlichen Macht, so sagt Paulus hier. Und diese Kraft steht uns zur Verfügung und zwar in unbegrenzter Fülle, wie es hier heißt, im Epheserbrief nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Paulus liebt solche Ausdrücke. Kapitel 1, nach dem Reichtum seiner Gnade, Vers 7. Kapitel 1, Vers 18, spricht er vom Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen. In Kapitel 2 spricht er vom überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. In Kapitel 3 ebenfalls vom Reichtum, den wir haben dürfen in Christus. Und hier auch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, das heißt nach seiner unbegrenzten Fülle. Wir brauchen nicht zu meinen, dass der Strom dieser Kraft irgendwann einmal versiegen könnte. Sie ist uns verbürgt in Christus, der durch den Glauben an Gottes Wort in unseren Herzen wohnt. Und so heißt es hier auch, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und das ist keine neue Bitte, die Paulus hier äußert, sondern es ist ein Erklärungszusatz zu dem, was er gerade ausgesprochen bzw. geschrieben hat. Ein Erklärungszusatz. Das heißt also, dass wir durch den ständigen Umgang mit unserem Herrn Jesus Christus, der in uns wohnt, nicht nur im Hause der Gemeinde insgesamt, sondern in jedem Gläubigen wohnt, dass wir durch den ständigen Umgang mit ihm aus seiner Fülle heraus all das nehmen dürfen an Kraftwirkungen, all das nehmen dürfen, was wir brauchen, um ein dementsprechendes Leben unserer Berufung würdig führen zu können. Wir setzen also unser Vertrauen allein auf Christus. Durch den Glauben erfassen wir ihn und seine herrliche Kraft. Unser inwendiger Mensch lebt also in ständiger Abhängigkeit von Christus. Und darin stärkt ihn der Heilige Geist. Er macht uns schwach und ohnmächtig in uns selbst und stark in Christus. Ich weiß nicht, ob wir schon mal gedankt haben für bestimmte Umstände, durch die wir schwach geworden sind. Ich meine jetzt nicht unbedingt körperlich schwach, sondern innerlich schwach und abhängig vom Herrn Jesus. Umstände, die uns in deine Arme getrieben haben, dürfen wir doch danken dafür. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Da offenbart sich die Kraft des Heiligen Geistes durch den Glauben an Christus. Lass uns zum Abschluss kommen, aber noch etwas ganz Entscheidendes sagen zum Abschluss, weil das ja das Zentrum unserer Kraftquelle ist. Wenn wir vom Glauben an Christus sprechen, dass er in uns wohnt, durch den Glauben an sein Wort, dann denken wir ganz zentral an sein wunderbares Erlösungswerk. Das ist die Kraftquelle, die wir immer wieder brauchen. Und da denke ich an ein Wort aus dem Buch Nehemia, Kapitel 8. Da kommt das Volk zusammen und sie hören auf Gottes Wort. Das Gesetz wird ihnen vorgelesen, von morgens bis mittags, bis abends, ich weiß nicht wie lange, stehen sie da und hören Gottes Wort. Das Gesetz wird ihnen ausgelegt, es wird ihnen verständlich gemacht und dann fangen sie an zu weinen. Sie weinen. Warum weinen sie denn, ihr Lieben? Nun, weil der Geist Gottes sie überführt von ihrer Sünde und Sündhaftigkeit, von all den Gesetzesübertretungen. Sie sahen sich dem Anspruch Gottes gegenüber und sie waren tief gebeugt und weinten. Wann hast du zum letzten Mal geweint wegen deiner Sünde? Oder sagen wir es so, wann warst du zuletzt traurig wegen deiner Sünde? Warum warst du zuletzt gebeugt? Wann warst du zuletzt gebeugt und niedergeschlagen in der Stille vor Gott und hast gesagt, Herr, es tut mir von Herzen leid. Ich bin so schlecht in mir selbst. Da ist so viel Böses in meinem Herzen. Wann war das zuletzt? Wenn das lange zurückliegt, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glaubensleben. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn ein Georg Müller es nötig hatte, dieser Glaubensvater der Waisenkinder es nötig hatte, sich jeden Morgen in der stillen Zeit vor Gott zu demütigen wegen seiner Sünden und Sündhaftigkeit, um dann wieder froh zu werden über die reinigende Kraft des Blutes Jesu, wie viel mehr haben wir es nötig? Wann ist das zum letzten Mal bei dir geschehen? Wann hast du geweint? Wann warst du traurig wegen deiner Sünde? Weil du den Herrn betrübt hast? Weil er nicht der Erste war? Weil du ihn nicht über alles geliebt hast? Wann ist das gewesen? Sie weinten. Und da hinein kommt dann das Wort Nehemias. Seid nicht bekümmert, seid nicht traurig. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt, es gibt Vergebung für euch. Und da sind wir im Zentrum des Evangeliums, ihr Lieben. Es gibt Vergebung für deine Sünden, für deine Gottlosigkeit, für die Bosheit deines Herzens. Es gibt Vergebung für den größten Sünder. Du darfst kommen, wie du bist. Ja, du sollst sogar kommen, wie du bist. Nicht erst besser machen, sondern so kommen, wie du bist. Der Herr Jesus hat dich angenommen in seiner Gnade. Er nimmt dich immer wieder an, wenn du kommst. Und dann kommt Freude in dein Herz hinein. Freude über die Vergebung. Und wo Freude ist, da ist auch Kraft. Bekümmere dich nicht wegen deiner Sünde, die du jetzt bekannt hast, die du mir gebracht hast. Bekümmere dich nicht, denn die Freude am Herrn, an seiner Vergebung, an diesem Erlöser, an diesem wunderbaren Erlöser, ist deine Stärke. Er ist die Kraftquelle. Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Ein neues Leben, sein Leben in uns, das den Vater verherrlicht. In ihm und durch ihn haben wir Frieden, haben wir Zuversicht, haben wir Hoffnung. Und das alles wirkt Kraft in uns. Das alles ist eine Wirkung dessen, dass der Heilige Geist Raum hat durch Christus, der in uns wohnt. Darum betet also Paulus für die Geschwister, darum dürfen auch wir beten für uns selbst und auch für andere und alles ausräumen lassen, was diesen Kraftzufluss hindern will, und das kann nur Sünde sein. Es gibt nichts anderes, was hindert. Die Umstände können nicht hindern. Es gibt nichts anderes, was hindert diesen Kraftzufluss, außer Sünde in deinem und meinem Leben. Und damit wollen wir aufräumen, ganz neu uns in das Licht Gottes hineinstellen lassen und Gott danken für seine Gnade, für seine Vergebung und dieses Gebet zu unserem eigenen machen. Amen.